ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu Amerika, wir müssen reden. Heute unternehmen wir eine Reise in den Weltraum. Wir schauen auf die Pläne der US-Regierung, auf dem Mond zu landen und später vielleicht sogar auf dem Mars. Ich bin Claudia Sarre und vertrete hier in der Sommerpause Ingo Zamperoni und Jiva Bourguignon. Und für den Ausflug ins Weltall habe ich mir heute gleich zwei Kolleginnen eingeladen. Später spreche ich mit Sarah Schmidt aus dem ARD-Studio Washington über eine simulierte Marsstation in der Wüste von Utah, die sie besucht hat. Aber jetzt begrüße ich erstmal Kerstin Klein hier bei mir im Studio. Kerstin, du bist nach 5 Jahren in den USA gerade nach Deutschland zurückgekehrt. Welcome back.
Dankeschön.
Also, wir fangen an, springen gleich mal rein. Im Juli 1969, also mittlerweile vor 57 Jahren, hat ja Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt. Und seitdem stecken die USA tatsächlich Milliarden US-Dollar in die Weltraumforschung. Sie wollen unbedingt zum Mond zurück, und zwar bis spätestens 2028. Du hast dich ja während deiner Korrespondentenzeit auch sehr intensiv mit Raumfahrt beschäftigt, warst selbst schon bei der NASA am Weltraumbahnhof, dem Kennedy Space Center in Florida. Erzähl uns doch einfach mal, was war das denn für ein Erlebnis?
Ach, das ist schon ein besonderer Ort. Also Cape Canaveral, wo das Kennedy Space Center ist, da gibt es so einen öffentlichen, touristischen Teil, wo jeder hin kann, im Prinzip so eine Weltraumerlebniswelt. Und dann gibt es den nicht öffentlichen Teil, da wo die Raketen zusammengebaut werden in einer riesigen Halle, da wo die Launchpads sind, also von wo die Raketen starten. Und auf die Launchpads, da kommst du als Journalist auch nicht. Aber ich war da zum Beispiel im August 2022, als der erste Startversuch für Artemis 1 unternommen wurde, also als zum ersten Mal wieder eine Rakete Richtung Mond fliegen sollte für die Amerikaner. Und dann hatten die da alle Astronautinnen, Astronauten auch aufgefahren. Also da war zum Beispiel auch Alexander Gerst, der deutsche Astronaut, aber zum Beispiel habe ich da auch getroffen Victor Clover von der NASA. Das ist derjenige, der jetzt dann dieses Jahr bei der Artemis-2-Mission tatsächlich in dieser Kapsel saß und als Pilot um den Mond geflogen ist. Also schon sehr special.
Ja, und was war das für ein Gefühl? Bekommt man da auch so ein bisschen Herzklopfen, wenn es dann wirklich losgehen soll, und fiebert man da mit?
Ja, das ist so. Vor allen Dingen, weil immer die Frage ist, geht's los oder nicht? Und natürlich, wie das auch zu erwarten war, beim ersten Startversuch sind sie noch nicht gestartet. Und besonders eindrucksvoll fand ich war noch ein anderes Mal da, und da durfte ich tatsächlich in dieses Vehicle Assembly Building, also diese riesengroße Halle mit einer großen US-Flagge außen drauf, hat man vielleicht auch schon mal gesehen, die ist 160 Meter hoch, also da würde die Freiheitsstatue locker reinpassen, und da kommt man normalerweise gar nicht rein. Und da hatten die aber eben, das war 2025, so einen Pressetermin, weil sie da die SLS für die Artemis-2-Mission, die Rakete zusammengebaut haben, dann konnte man die sehen. Und du stehst da, also es ist eigentlich eine eingeschossige Halle, aber da gibt es so Plattformen, wo du mit dem Aufzug auf verschiedene Stufen hochfahren kannst, und dann stehst du da irgendwo und hast unter dir meterlange Rakete, über dir meterlange Rakete, da werden dir die Dimensionen halt so klar.
Unglaublich. Lass uns doch mal sprechen über die Pläne der US-Regierung, zum Mond zurückzukehren. Das Ganze nennt sich Artemis-Mission. Es gibt mehrere davon. Die Artemis-2-Mission, das war eine Mondumrundung. Das war ja in diesem April. Das ist auch gelungen. Und eigentlich sollte es ja jetzt im Rahmen der Artemis-3-Mission schon 2027, also schon im nächsten Jahr, eine bemannte Mondlandung geben. Aber das hat nicht geklappt. Das haben sie erstmal über den Haufen geworfen.
Nee, eigentlich in der Ursprungsplanung sollten die sogar schon 2024 gelandet sein, so vor 2 Jahren. Aber das lernt man sofort, wenn man sich mit Raumfahrt beschäftigt. Nichts läuft im Zeitplan. Das ist einfach wahnsinnig komplex.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, eigentlich 27, aber das haben sie jetzt auch erstmal wieder über den Haufen geworfen, aufgeschoben. Warum?
Ja, die haben im Prinzip nochmal so einen Zwischenschritt eingezogen. Also bei Artemis 2 saßen schon Menschen in der Kapsel und sind um den Mond geflogen. Das haben sie bewiesen, dass sie das können. Und für die Mondlandung brauchen sie aber noch was anderes, weil nämlich die Raumkapsel von der Artemis-Mission von der NASA, die heißt Orion, die bringt die Astronauten in die Mondumlaufbahn. Für die Mondlandung brauchen sie noch mal eine andere, also ein Mondlandefahrzeug, den Lunar Lander. Und dafür haben 2 Privatunternehmen den Auftrag. Einmal die Firma SpaceX von Elon Musk und einmal die Firma Blue Origin von Jeff Bezos. Und die kommen nicht so richtig zu Potte, damit diese Mondlander zu bauen. Und dann hat die NASA jetzt entschieden, okay, wir machen das jetzt erstmal in Artemis 3 so, dass die Orion-Kapsel der NASA nicht zum Mond fliegt, sondern nur in der Erdumlaufbahn der Erde. Und da versuchen wir dann, diese Mondlander anzudocken und die Astronauten umsteigen zu lassen. Weil es einfach weniger Risiko ist, das erstmal in der Erdumlaufbahn zu testen, als gleich am Mond. Also sie haben quasi nochmal so einen Zwischenschritt eingezogen. Das soll im nächsten Jahr, 2027, passieren. Aber bisher kommen weder SpaceX noch Blue Origin so richtig in die Pötte. Also es kann sein, dass sich das Ganze noch verzögert. Nicht, weil die NASA nicht so weit ist. Deren Rakete wird schon wieder zusammengebaut. Mhm. Aber die Privatunternehmen kommen gerade nicht so richtig zu Potte. Mhm.
Und ist die Crew für diese Mondmission denn schon zusammengestellt?
Ja, das ist ja dann keine Mondmission, sondern eine Erdumlaufbahnmission. Das sind drei Amerikaner und ein Italiener. Meine Frau ist diesmal nicht dabei.
Und die bereiten sich wahrscheinlich auch schon vor.
Die bereiten sich schon vor, genau. Die sind, da war ich auch dabei, noch in Washington gibt es auch so ein Headquarter von der NASA und da wurden die vorgestellt und auch so ein paar Aufträge noch an Privatunternehmen vergeben. Die habe ich also auch schon gesehen.
Zurück mal zur Politik. Diese Mondlandung ist ja auch ein Lieblingsprojekt von Präsident Trump. Er will ja unbedingt, dass die amerikanische Überlegenheit im All sicher gestellt ist. Das hatte er schon ziemlich zu Beginn seiner zweiten Amtszeit per Exekutivverordnung so festgehalten. Dazu gehört ja dann nicht nur die Mondlandung, sondern auch zum Beispiel eine umfassende Weltraumsicherheitsstrategie. Also da geht es nicht nur um technologische, sondern vor allem natürlich auch um die militärische Vorherrschaft im Weltall. Und früher waren ja eigentlich die Russen so die Hauptrivalen der Amerikaner in der Raumfahrt. Jetzt holt China massiv auf. Wie sieht es denn aktuell aus? Haben die Amerikaner immer noch die Nase vorn?
Also es ist definitiv ein Wettrennen, das ist ganz klar. Auch der NASA-Chef Jared Isaacman, der hat das klar formuliert. Es gibt einen Rivalen und gemeint ist nämlich China. Und er hat auch gesagt, das Ziel ist diesmal nicht, wie im Kalten Krieg noch, Fußabdrücke oder eine Flagge auf dem Mond zu hinterlassen, sondern das Ziel sei es, permanent auf dem Mond zu bleiben und den Mond nie wieder aufzugeben. Also da geht es um Symbolik. Wer hat die Vorherrschaft? Ist auch das Selbstbild der USA, ne? Man selber... Mhm. Also die USA haben ja jahrelang kein Mondprogramm mehr gehabt. Das Apollo-Mondprogramm ist ja seit 1972 im Prinzip eingemottet worden. Aber jetzt haben sie halt, Donald Trump hat das in seiner ersten Amtszeit erkannt, dass andere da eben auch hin unterwegs sind. Da hat er gesagt, wir müssen da jetzt auch wieder hin, um zu bleiben. Und das hat viel mit Prestige zu tun, mit Symbolik, mit Selbstverständnis. Wer ist hier die führende Nation?
Die amerikanische Flagge auf den Mond zu
hissen. Genau. Es hat aber diesmal auch ganz knallhart was mit Ressourcen zu tun. Also man weiß, dass es Ressourcen auf dem Mond gibt. Man vermutet, dass es Ressourcen auf dem Mond gibt. Und also zum Beispiel seltene Erden oder auch Helium-3. Das ist was auf der Erde kaum vorkommt, aber auf dem Mond offenbar ganz viel. Da kann man kleine Nuklearreaktoren offenbar mit betreiben. Und da geht es auch darum, als Erster oben zu sein, zu erforschen, was gibt es da, auch Wasser in Form von Eis, wie kann man das nutzen. Und da möchte man nicht die Chinesen zuerst da haben und um denen den Weg zu ebnen, das rauszufinden. Das hat sicher auch viel damit zu tun, dass die USA da gerade wieder den Weg zum Mond zu pushen.
Mhm. Inwiefern profitieren denn auch die Europäer von dieser Artemis-Mission? Beziehungsweise hat die ESA, also die Europäische Weltraumorganisation, eigentlich auch ihr eigenes Raumfahrtprogramm?
Die sind bei der NASA mit dabei und das ist tatsächlich auch was Besonderes jetzt bei diesem Artemis-Programm. Die ESA war auch schon mit beteiligt, aber nie bei so wirklich kritischen Elementen. Und bei der Artemis-Mission bauen die Europäer etwas, was ganz zentral ist. Und zwar, also es gibt diese Rakete, die baut die NASA. Es gibt diese Raumkapsel, wo die Astronauten drin sitzen, die baut die NASA. Aber das Service-Modul, was an der Raumkapsel anhängt und was die Raumkapsel im All antreibt, was sie mit Sauerstoff und Wasser und allem, was die Astronauten brauchen, versorgt, das heißt das Service-Modul, das bauen die Europäer. Und ohne das geht's nicht. Und das ist das erste Mal, dass da USA und Europa so zusammenarbeiten und Deutschland ist da auch sehr führend. Zusammengebaut wird das zum Beispiel in Bremen.
Die Amerikaner wollen ja nicht nur auf dem Mond landen, sondern sie wollen ja später, vielleicht in den 2030er Jahren, dann auch dort eine dauerhafte Mondbasis bauen, auch quasi als Startrampe dann für weitere Ausflüge zum Mars. Wie muss man sich denn so eine Mondbasis vorstellen und wofür soll die dann gut sein?
Also dieses Artemis-Programm, das betont die NASA auch immer schon, ist keine reine Mondmission, sondern Artemis war immer schon oder sollte immer schon sein eine Moon-to-Mars-Mission, also vom Mond zum Mars. Aber wir sehen ja gerade schon, wie komplex es überhaupt ist, wieder Menschen auf den Mond zu bringen. Da ist der Mars schon sehr weit weg. Diese Mondbasis soll mehrere Dinge erfüllen. Zum einen diese dauerhafte Präsenz, das, was die USA auch politisch wollen. Wir sind da, wir bleiben da. Dann ist es natürlich ein Ausgangspunkt für die Exploration des Mondes. Was gibt es für Ressourcen? Wie können wir die nutzen? Und es ist natürlich auch möglich, das später als Zwischenstopp zu nutzen, um von da aus dann weiter zum Mars zu kommen. Aber da sind wir sehr, sehr weiter Zukunftsvision.
Das kann man sich ja wirklich gar nicht vorstellen. Aber wie soll so eine Mondbasis aussehen? Ich meine, würde man dort leben, ähnlich wie auf der ISS? Würde man dort essen, trinken, forschen, Sport machen? Oder ist es tatsächlich sowas wie ein Space Shuttle auf dem Mond?
Nee, das ist schon gedacht, dass Astronauten da leben und arbeiten sollen. Und eben, das soll am Südpol des Mondes entstehen, weil da eben Wasser in Form von Eis ist. Und die sollen das eben erkunden, zum Beispiel die Wasservorräte. Und ne, das ist schon zur Erforschung da, jenseits von dem Pflock einschlagen und hier bin ich. Es war mal zwischendrin noch ein anderer Plan, nämlich, dass man rund um den Mond eine Raumstation namens Gateway fliegen lässt. So wie die ISS um die Erde fliegt, sollte Gateway rund um den Mond fliegen. Auch das wollten die NASA und die Europäer zusammenbauen. Das hat die NASA jetzt eingestampft und hat gesagt, nee, den Schritt streichen wir. Wir gehen gleich auf den Mond. Wir wollen gleich dahin. Und ich glaube, das hat, sagen Sie so nicht, aber ich vermute, dass es auch was mit politischen Gründen zu tun hat, weil natürlich würde Donald Trump wahnsinnig gerne wieder Amerikaner auf dem Mond haben, noch in seiner Amtszeit. Ob das gelingt, weiß ich nicht, weil sich das tatsächlich ja alles auch noch weiter verzögern dürfte.
Klar, das Ganze ist natürlich auch eine Prestigesache für die Trump-Administration, ja. Du hast ja schon erwähnt, die kommerziellen Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk und auch Blue Origin von Jeff Bezos, die holen jetzt immer mehr auf. Lange Zeit war die Raumfahrt in Amerika ja eher ein rein staatliches Geschäft, also von der NASA betrieben. Und jetzt hat sich das aber geändert in den letzten Jahren. Die NASA vergibt jetzt eher Aufträge an diese kommerziellen Unternehmen. Die bauen dann, du hast es gerade schon erklärt, Trägerraketen und Mondfahrzeuge und ähnliches. Mhm. Ist das eher eine Rivalität zwischen diesen beiden, der kommerziellen Seite und der staatlichen Seite, oder profitiert man da voneinander?
Nee, die brauchen sich gegenseitig. Also zum Beispiel ist die Falcon 9 Rakete von Elon Musks Firma SpaceX ist im Moment die einzige Rakete, mit der die NASA selbst Astronauten von und zur ISS bringen kann, auch Vorräte. Ne? Da gibt es nur noch von den Russen eine Rakete, die das kann. Also da brauchen sie den. Aber umgekehrt ist es ja auch so, dass Elon Musk dann die NASA braucht, weil er ist mit seinem Konzern SpaceX kürzlich an die Börse gegangen. Das Einzige, was in diesem Konglomerat bisher profitabel ist, ist dieses Satellitennetzwerk Starlink, was durchs All fliegt. Selbst die Raketensparte ist nicht profitabel, obwohl sie dieses Geld von der NASA kriegen. Also ohne die NASA würde da ja, glaube ich, gar nichts zu finanzieren sein. Die brauchen sich schon gegenseitig.
Mhm. Wenn man das so hört, wenn wir darüber reden, bekomme ich persönlich so eine ganz große Sehnsucht, auch mal da hoch zu fliegen und auch mal runter zu gucken, vor allem auf die Erde. Relativ neu ist ja auch der Raumfahrttourismus, also sündhaft teure quasi Vergnügungsreisen ins Weltall. Weltraumtouristen haben ja zum Beispiel schon mal die ISS, also die Internationale Raumstation, besucht. Und es gibt auch Promis, wie zum Beispiel die Popsängerin Katy Perry. Die hat schon mal einen sogenannten suborbitalen Flug mitgemacht. Worum geht's da? Ich meine, das Ganze kostet ja ein unglaubliches Vermögen.
Vielleicht ist das der Punkt, ne? Dass Leute zeigen können, ich kann mir das leisten. Sicher auch die Faszination Weltall, der Thrill. Aber ja, das ist ein wachsender Bereich. Und du hast es gesagt, es gab einige wenige, die sind bis zur ISS geflogen. Das würde ich dann sagen, ist tatsächlich Weltraum. Aber die meisten, wie jetzt zum Beispiel auch Katy Perry, die fliegen gerade so hoch, dass die Schwerelosigkeit beginnt und auch nur für wenige Minuten und dann gehen die wieder runter. Da kann man diskutieren, ob das jetzt wirklich Weltall ist. Ist es de facto, aber Und ja, das Ganze ist auch wahnsinnig schlecht für die Umwelt natürlich und so, und wissenschaftlicher Nutzen wahrscheinlich gleich null. Aber ich fürchte, das lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Das ist jetzt da und die Unternehmen, die damit Geld verdienen wollen, werden das weiter pushen. Und es wird wahrscheinlich immer genug superreiche Menschen geben, die nicht wissen, wohin sonst mit ihrem Geld.
Unglaublich. Ich hätte da zum Beispiel ganz schön Angst, auch diese Schwerelosigkeit zu erleben und dann auch diesen Druck, wenn man da hochgeschossen wird. Gut, also halten wir fest, es gibt Menschen, die beruflich zum Mond wollen, andere, die aus Vergnügen da hoch wollen. Und wir haben auch schon gesagt, die NASA will nicht nur zum Mond, sondern sie will auch eigentlich ganz langfristig auch zum Mars. Und jetzt ist die Rede von einem atombetriebenen Raumschiff. Das sind sozusagen die letzten Meldungen. Was weißt du darüber? Ist das realistisch?
Das kann ich nicht einschätzen. Also ich glaube, da sind wir wirklich jetzt im Bereich der Fantasien und Wünsche. Also die werden erstmal die nächsten Jahre und Jahrzehnte damit beschäftigt sein, wieder Menschen zum Mond zu bringen, diese Mondstation aufzubauen, zu erforschen, was es da gibt. Also ich glaube, der Mars, ja, das ist das ferne Ziel, aber da sind wir sehr im Bereich der Wunschträume.
Wir reden hier über den Mars. Da sollten wir jetzt vielleicht mal mit der Expertin sprechen, mit meiner Kollegin Sarah Schmidt, Korrespondentin im ARD-Studio Washington. Sie war quasi zu Besuch schon auf dem Mars, zumindest auf einer simulierten Raumstation auf dem Mars. Hallo Sarah.
Hallo Claudia.
Ich habe gerade mit Kerstin sehr viel über den Mond gesprochen, aber langfristig will die NASA ja auch eines Tages den Mars erforschen. Und dort mitten in der Wüste von Utah, in einer Raumstation der gemeinnützigen Organisation Mars Society, simulieren 6 Studierende von der Universität Florida Tech das Leben auf dem Mars. Du hast einen Film darüber gemacht und hast sogar die Crew dort für einen Tag besucht. Erzähl doch mal, was war das für ein Erlebnis?
Ja, das war ein bisschen surreal. Also das Erste, was einem auffällt, ist, dass man wirklich das Gefühl hat, man könnte jetzt auf dem Mars sein. Also die Landschaft ist eben rot, ja, rot und felsig. Und diese Raumstation, die da aufgebaut ist, die sieht so aus, wie man sich das, glaube ich, im Science-Fiction-Film irgendwie vorstellt. So ein Zylinder, weiß steht das dann da in der Landschaft. Dann gibt es so den sogenannten Science Dome. Das ist so eine weiße Halbkugel, wo dann das Labor drin ist. Das ist alles verbunden mit Tunneln. Ja, und dann kommt man da an und ich durfte dann nicht sofort reinspazieren, sondern ich musste erstmal warten, bis ich das Go von der Crew bekommen habe. Ich meine, theoretisch hätte ich natürlich an die Tür klopfen können und sagen können, hallo, hier bin ich, und dann wäre es losgegangen. Aber die simulieren wirklich, wie wäre das auf dem Mars? Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Und insofern muss man, wenn man in diese Station reinkommt und wenn man aus der Station rausgeht, immer eine sogenannte Dekompression machen. Und insofern, als ich an diese Türe klopfte und man mir aufmachte, da wurde ich empfangen von der Studierenden Anna, und die hatte einen Astronautenanzug an, während wir da in dieser Schleuse standen. Ich bin ja dann quasi erst in die Simulation rein, hatte deshalb noch keinen Anzug an, und Anna hat mir aber erklärt, warum sie mir jetzt nicht einfach ungeschützt quasi die Tür aufmacht.
Auf dem Mars herrscht ein völlig anderer Druck, und wenn man zu abrupt den Druck ändert, ist das für den Menschen sehr gefährlich, wie bei Tauchern.
Das war einfach interessant zu sehen, wie ernst die das tatsächlich genommen haben und da eben auch keine Unterbrechungen dieser Simulation erlaubt waren. Deshalb durfte ich auch nur einen Tag dabei sein, um eben möglichst wenig zu stören, was sie da machen. Denn es geht ja zum Beispiel auch darum, zu erfahren, wie es ist, in Einsamkeit zu leben. Die Crew war jetzt nur eine Woche da. Die anderen Crews sind meistens länger da, 2 Wochen. Aber nichtsdestotrotz, da wollten sie jetzt eben nicht, dass da so ein Kommen und Gehen quasi herrscht.
Unglaublich. Also diese Crew lebte dort unter quasi echten Bedingungen, du hast gesagt, ohne Sauerstoff, in sozialer Isolation, wahrscheinlich auch total beengt. Beschreib doch mal, wie hat denn der Alltag dort auf dieser simulierten Raumstation ausgesehen? Was haben die zum Beispiel gegessen?
Ja, also Sauerstoff haben sie natürlich schon. Es ist ja begrenzt, was man simulieren kann und welche Möglichkeiten die da haben. Also das ist jetzt keine Hightech-Station sozusagen, sondern du atmest natürlich ganz normal Sauerstoff. Du bist noch auf der Erde. Also die Anziehungskraft ist natürlich die Erdanziehungskraft. Das kann man alles nicht simulieren. Aber was man simulieren kann, ist die Enge und genauso wie du gesagt hast, eben auch das Essen. Also die hatten vor allem Pulvernahrung dabei, weil das natürlich leichter wäre, zum Mars zu transportieren. Und es geht ja darum, wenn man irgendwann eine Siedlung auf dem Mars hat, dass die Astronautinnen und Astronauten sich da eben auch selbst versorgen können. Und da muss man sich eben genau überlegen, was kann man denn eigentlich mitnehmen? Wie viel Kapazitäten hat eine Rakete, mit der man dann dorthin fliegt? Und wir hatten Wasser dort, allerdings auch nur begrenzt. Also die können jetzt nicht immer duschen. Zum Beispiel, das war für mich auch dachte ich so, okay, für einen Tag ist es okay, aber wir haben Weltraumausflüge gemacht im Anzug und du kamst zurück und warst patschnass geschwitzt, aber dann ist eben keiner duschen gegangen, weil wenig Wasser. Und was wir dann zum Abendessen gekocht haben, waren Nudeln. Die hatten sie dabei, das ging, aber alles, was quasi die Nudeln lecker gemacht hat, also eine Tomatensauce oder zum Beispiel auch Butter, das wurde hergestellt aus gefriergetrockneten Tomaten dann zum Beispiel, die du dann mit Wasser wieder aufbereiten musstest. Oder wir haben Butter selber gemacht aus diesem Pulver. Also dann nahm man eben dieses Butterpulver, vereinfacht erklärt, und hat das mit Wasser angerührt. Es hat ein bisschen nach vergorener Milch geschmeckt. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh lecker, das müsste ich jeden Tag haben. Oh. Aber es tut seinen Zweck. So, also das waren Dinge, die man ausprobiert hat. Ich habe dann nachgefragt, weil ich so ein bisschen seltsam fand, in so einer normalen Küche zu stehen. Es kam mir so ein bisschen vor, dass ich dachte, naja, wie realistisch ist das denn hier? Und daraufhin erklärten sie mir aber, ja, man weiß einfach nicht, wie am Ende so eine Küche auf dem Mars aussieht. Aber das könnte schon sein, dass das unseren Küchen möglicherweise nahe kommt. Und die Pulver mitzunehmen und zu verarbeiten, ist kein Problem. Auf der ISS würde das zum Beispiel nicht funktionieren, weil man da ja wirklich in der Schwerelosigkeit ist. Das ist auf dem Mars ein bisschen anders. Und ja, so wurde dort eben simuliert zu kochen. Es gibt aber eben auch Phasen, wo dann zum Beispiel Pflanzen angebaut werden in einem Gewächshaus. Und insofern sind das dann wirklich für diese Zeit, in der sie da sind, Selbstversorger. Und es ist beengt. Das ist ein Zylinder, in dem die wohnen, 8 Meter Durchmesser. Das ist Arbeitszimmer, da wird das Equipment unten, also es ist zweigeschossig gelagert. Da werden die Missionen vorgeplant. Da kommt man zusammen im Aufenthaltsraum, also man kann sich auch schwer aus dem Weg gehen. Und es gibt Schlafzimmer, aber Zimmer kann man es eigentlich gar nicht so richtig nennen, sondern eher Kammern.
Das ist eines von 6 Zimmern. Das Zimmer des Commanders ist das einzige mit einem Fenster. Wir haben ein bisschen Stauraum unter dem Schreibtisch, ein paar Schränke, ein Bett. Mehr Platz gibt es hier nicht.
Wie das im Prinzip aussieht, also ich konnte mir das auch selber angucken. Ich habe jetzt nicht in jedes Zimmer reingeguckt, auch weil ich denen natürlich ihre Privatsphäre lassen wollte, aber im Prinzip erklärt er mir, es ist eines von 6 Zimmern. Das Zimmer des Kommandanten, also seins, ist das einzige, das ein Fenster hat. Und das war wirklich ein mini kleines Fenster, also ansonsten kein Tageslicht. Es gab einen Schreibtisch, aber das war wirklich mehr eine Nische. Schränke, auch das wirklich klein, ein Bett. Und vielleicht um es nochmal deutlich zu machen, also er musste sich bücken, um quasi dann unter den Schränken in sein Bett zu kommen. Und wenn er sich hingestellt hat und seine Arme ausgebreitet hat, dann kam man quasi auch schon von Wand zu Wand. Und vielleicht noch einen Aspekt, den ich ganz interessant fand und der eben auch für die Crew und für den Zweck dieser Mission quasi wichtig war, war diese Einsamkeit. Also die haben den Kontakt nach außen total minimiert, auch zu ihren Familien. Und wenn sie eben Kontakt hatten, dann gab es manche, die nur per E-Mail kommuniziert haben. Und sie haben alle eine Pause eingehalten, weil wenn du auf dem Mars eine Nachricht abschicken würdest, dann würde die im Schnitt, ich sag mal, 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht bis zur Erde brauchen. Und wenn dann jemand sofort antwortet, dauert es ja auch wieder diese Zeit, bis die Nachricht zurückkommt. Und insofern, wenn sie eine E-Mail abgeschickt haben, haben sie dann eine halbe Stunde gewartet, mindestens, bis sie dann wieder eine Antwort verschickt haben.
Alles im Dienste der Forschung. Und natürlich war das Ganze nur eine Woche. Das muss man sich mal vorstellen. Normalerweise wären es vermutlich 1 bis 2 oder 3 Jahre, die man da unterwegs ist zum Mars oder auf dem Mars. Ich habe in deinem Fernsehbeitrag auch gesehen, dass diese Forschenden dann auch Ausflüge gemacht haben in die Mars-ähnliche Umgebung, um dort auch zum Beispiel Gesteinsproben zu nehmen. Worauf mussten sie denn da achten?
Ja, also zuerst wurde das eben alles akribisch wieder vorgeplant. Die Routen wurden vorgeplant, weil es da in Utah tatsächlich auch einsam ist. Hin und wieder verirrt sich da mal ein Tourist entlang, weil die eben auch wissen, da gibt es diese Station, also es ist ja bekannt. Aber ansonsten ist da ziemlich wenig drumherum. Der nächste Ort hat gut 200 Einwohner, also es ist wirklich mitten im Nirgendwo. Und da sind jetzt keine Straßen, die entlang fahren. Insofern haben die so Geländefahrzeuge, würde ich es mal nennen, mit denen die dann unterwegs sind. Die haben aber alle GPS-Tracker, damit, wenn man sich verfährt oder nicht mehr weiß, wo man ist, verloren geht, dann von der Station aus getrackt werden kann und auch wieder nach Hause gebracht werden kann. Und dann haben die da auch wieder Protokolle, wie man es mutmaßlich bei einem Weltraumausflug auch hätte. Also es wird dann gecheckt, hat jeder Astronaut auch nochmal seinen eigenen GPS-Tracker dabei? Funktionieren die Funkgeräte zum Beispiel? Hat man eine Karte auch physisch nochmal dabei der Umgebung? Und ich durfte da einmal mit raus und habe schon festgestellt, ja, Vorbereitung ist auch wichtig, vor allem wenn es darum geht, wie sitzt zum Beispiel die Ausrüstung. Ja, also das waren jetzt keine echten Space-Anzüge, in denen wir gesteckt haben, sondern wir hatten halt so einen Fliegeranzug an, aber ich hatte schon so einen Rucksack, der quasi simulieren sollte, wie schwer dann so ein Anzug möglicherweise auch sein kann. Und ich hatte ja so eine Art Plexiglaskugel auf dem Kopf, also einen Helm. Und dann merkst du schon, okay, du bist in deiner Bewegung eingeschränkt. Es wird heiß in dem Helm. Ich hatte das Problem, dass ich mir dann einfach nicht richtig überlegt hatte, wie packe ich jetzt mein Funkgerät da auf den Kopf. Das verrutschte mir dann, wenn dir die Nase juckt. Du kannst dich natürlich nicht kratzen. Jeder, der schon mal mit Winterhandschuhen irgendwie versucht hat, irgendwie Feinarbeit zu machen, weiß, das ist jetzt auch nicht ganz einfach. Also so dieses Gefühl bekommt man darin dann schon in diesem Anzug und in dieser Simulation. Ja, und dann haben wir uns in diese Fahrzeuge gesetzt und sind losgefahren. Hauptsächlich tatsächlich auf der Suche nach Pflanzen in dieser kargen Umgebung.
Wie ist denn das Klima dort in der Wüste von Utah? Ist das dem Mars ähnlich?
Ja, also so ähnlich, wie es eben hier auf der Erde sein kann. Deshalb hat man sich Utah auch ausgesucht. Es gibt auch noch eine Station in der Arktis, die auch die Mars Society betreibt. Aber Utah hat eben auch heiße Tage und kalte Nächte. Das ist auf dem Mars nochmal extremer. Und ja, River Reeler, eine der Studierenden, hat mir genau das eben erklärt. Warum ist diese Station da?
Sie ist dem Mars sehr ähnlich. Es ist offensichtlich sehr trocken und wüstenartig. Hier gibt es außerdem ähnliche, wenn auch weniger extreme Temperaturschwankungen wie auf dem Mars. Sehr, sehr kalte Nächte und wärmere Tage. Außerdem ist es sehr einsam.
Was ich gemerkt habe, aber das lag dann eben eher jetzt an mir und der Umgebung, das wäre auf dem Mars mutmaßlich dann anders, weil die Anzüge ja auch viel besser sind. Also es war einfach wahnsinnig heiß unter diesem Plexiglashelm und durch die Anstrengung und durch die Hitze ist mir ein bisschen schlecht geworden und auch das wäre auf dem Mars in so einem Anzug mutmaßlich anders, da hättest du was zu trinken dabei, aber wir konnten eben nicht mal eben zwischendurch was trinken und ich merkte dann, okay, als wir dann durch waren mit unserem Spaziergang und zurück zu den Fahrzeugen kamen, ich brauche jetzt was zu trinken. Und da hat dann unser Commander auch gesagt, okay, wir unterbrechen jetzt die Simulation. Das soll ja eigentlich nicht passieren, aber es soll natürlich auch keiner umkippen. Und ich war dann ganz froh, dass sie von sich aus gesagt haben, okay, wir trinken jetzt hier mal einen Schluck. Und das ist halt dann jetzt so, Sicherheit geht vor.
Ein großer Aufwand, den diese Studierenden dort betreiben. Wie realistisch ist es denn, dass diese Recherchen auch verwendbare Ergebnisse liefern, die dann vielleicht auch hilfreich sein könnten, wenn es dann mal tatsächlich losgeht zum Mars?
Es geht da vor allem um Grundlagenforschung und das sind ja nicht nur diese 6 Studierenden, sondern da kommen immer wieder Crews hin, normalerweise alle 2 Wochen. Da kann im Prinzip jeder mitmachen gegen eine Teilnahmegebühr, aber da kommen eben jetzt nicht nur du und ich hin, sondern die Studierenden, auch andere Wissenschaftler und da geht es eben vor allem um Grundlagenforschung. Also zum einen geht es darum, das habe ich ja schon erwähnt, zu gucken, wie reagieren Menschen in Einsamkeit, wie funktioniert dieses Zusammenleben auf so engem Raum. Und diese Weltraumausflüge zum Beispiel spielen aber auch eine große Rolle, denn sie sammeln dort Proben, vor allem Pflanzen. Und das hat mir eine Astrobiologin, die eben mit dabei war, so erklärt, man muss ja irgendwie simulieren, wie ist das Leben auf dem Mars. Dazu wird natürlich auch auf der ISS geforscht, also wie können Pflanzen zum Beispiel im Weltraum wachsen. Und eine der großen Fragen, die man erklären muss, ist, wie können sich Menschen auf dem Mars denn ernähren? Und wir sind im Prinzip durch diese karge Landschaft gefahren, wo quasi nichts wächst, aber dann doch eben vereinzelt Pflanzen. Und die haben wir uns angeguckt, haben da Proben genommen, direkt an den Wurzeln dieser Pflanzen und auch so wurden Pflanzen mit ins Labor genommen. Und eine Forschungsidee, die Iona, eine der Studierenden, hatte, ist eben zu gucken, ob bestimmte Bakterien auf dem Mars überleben könnten.
Astronauten müssen essen. Für die Besiedelung des Mars müssen Pflanzen so gut wie möglich wachsen. Dieses Bakterium befördert das Wachstum der Pflanzen. Settlements on Mars. So, this
bacteria will help the crops grow. Das ist eben Teil ihrer Forschung, zu schauen, warum wachsen diese Pflanzen und ist das vielleicht dann auch etwas, was auf dem Mars funktionieren könnte, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Und je länger ich da war, desto mehr wurde mir klar, ja, es geht eben genau um diese Grundlagenforschung. Das, was sie da anfangen, das nehmen sie dann auch mit nach Hause. Sie nehmen die Erfahrung mit nach Hause. Gerade für Studierende ist das natürlich super spannend, das auch mal ausprobieren zu können, ohne jetzt in irgendein NASA-Programm eingebettet zu sein. Es braucht ja nicht nur eben die Hightech-Raketen, um zum Mars zu fliegen, sondern auch die Grundlagenforschung. Und Florida Tech ist eine Universität, die eben eng verbandelt ist mit der Raumfahrtindustrie, einfach durch ihre räumliche Nähe zur NASA in Florida. Und nach eigenen Angaben haben sie auch Alumni, die dann zum Beispiel in die Raumfahrtbranche wechseln, nach ihrer Ausbildung, nach Abschluss ihres Studiums zu SpaceX zum Beispiel, Studierende, die dort Praktika machen. Und insofern ist da schon eine Connection da. Und mir erklärte, dass eben der Commander dieser Mission, Peyton, so, dass er gesagt hat, naja, also der Weg zum Mars ist ein weiter und der setzt sich eben zusammen aus ganz, ganz vielen Puzzleteilen und den Beitrag, den sie da leisten, das ist vielleicht hoffentlich ein kleines Teil dieses Puzzles. Alles, was sie da gemacht haben, das wird genau dokumentiert, wird dann noch öffentlich gemacht und so wurden über die Jahre jetzt einfach viele, viele Daten gesammelt, die jeder einsehen kann im Prinzip und womit andere Wissenschaftler dann weiterarbeiten können.
Du hast ihn ja gerade schon erwähnt, Elon Musk, der Eigentümer der Raumfahrtfirma SpaceX, der wollte früher ja auch immer unbedingt auf den Mars. Falls der Planet Erde eines Tages stirbt, hat er immer gesagt, könnten wir dann auf den Mars ziehen. Mittlerweile ist er etwas ab davon, weil es eben doch sehr, sehr schwierig ist, dorthin zu gelangen in absehbarer Zeit, weil das unglaublich lange dauert. Jetzt will er erstmal eine Mondkolonie bauen. Was weißt du über die Pläne von Elon Musk?
Ja, also das war einigermaßen überraschend, wohl auch für Leute, die für seine Firma arbeiten. So zitiert zumindest die New York Times Menschen, mit denen sie gesprochen hat. Das haben die allerdings anonym getan, weil die eben nicht jetzt die öffentliche Erlaubnis hatten, darüber zu sprechen. Ich glaube, also er hatte immer das Ziel ausgegeben, wir müssen zum Mars. Und du hast es ja schon angesprochen, der vielleicht wichtigste Grund für ihn war, irgendwann wird es einen Doomsday geben, ja, also den Weltuntergang, ein Katastrophenszenario. Er hat selber gesagt, er kann nicht genau sagen, was das dann ist. Ein Weltkrieg, ein Asteroideneinschlag, was auch immer. Und indem man quasi andere Planeten besiedelt, die Menschen andere Planeten besiedeln, minimiert man das Risiko, dass wir auf einen Schlag ausgerottet werden. Und ihm geht's quasi nicht darum, jetzt auf dem Mars eine Kolonie aufzubauen, die irgendwie trotzdem abhängig ist von der Erde, sondern wirklich zu sagen, da haben wir quasi nochmal eine Zivilisation, die völlig unabhängig ist. Das heißt, wenn hier auf der Erde was passiert, dann leben immer noch Menschen auf dem Mars, die im Zweifel auch ohne die Erde überleben könnten und irgendwann vielleicht zurückkommen könnten. So, das ist seine Idee, wie er sie immer wieder transparent gemacht hat. So, und er hatte da ja recht ambitionierte Ziele ausgegeben und wir stellen fest oder er stellt fest, das funktioniert so nicht. Ja, also er wollte eigentlich bis 2026, also dieses Jahr, die ersten unbemannten Mars-Missionen durchführen, dann Menschen hochschicken. Also das ist jetzt einfach noch nicht absehbar. Jetzt gibt er das Ziel Mond aus. Ich glaube, das kann man zum einen eben auch unter diesem Katastrophenszenario verstehen, ja, dass man vielleicht sagt, okay, der Mars, das funktioniert offensichtlich noch nicht, wir sind noch nicht so weit, dann fangen wir doch einfach mal mit dem Mond an. Und genauso begründet er das auch, dass er sagt, naja, da können wir jetzt eben viel schneller eine Stadt aufbauen als auf dem Mars. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass man viel öfter zum Mond fliegen kann als zum Mars. Da müssen eben die Planeten in einer bestimmten Konstellation zueinander stehen. Deshalb kann man eigentlich im Schnitt nur so gut alle 2 Jahre zum Mars fliegen, realistischerweise in Anführungszeichen. So, und das ist so das eine, aber er muss natürlich auch irgendwie liefern. Also er hat so große Versprechungen gemacht, er muss Investoren bei Laune halten. Ich könnte mir vorstellen, dass das möglicherweise auch mit darunter steckt, dass er eben einfach sieht, gut, das ist realistischer und da hätten wir dann ein Erfolgserlebnis zu melden. Seine Begründung ist eben, wir probieren es jetzt eben erstmal auf dem Mond, da wären wir schneller am Start als auf dem Mars.
Ja, Eindrücke von Sarah Schmidt aus dem ARD-Studio Washington. Ich muss dich zum Schluss auch noch was fragen. Wäre so ein Ausflug zum Mars auch was für dich, Sarah? Oder hast du vielleicht noch einen besseren Tipp, wo man in den USA mal hinfahren könnte? Quasi als Urlaubstipp.
Ja, also ein Ausflug zum Mars ist für mich ausgeschlossen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich bin sehr glücklich hier auf der Erde. Ja, also ein Urlaubstipp wäre tatsächlich dort mal hinzufahren. Da kann man als Tourist ganz einfach hin und sich das anzugucken, ist schon irre. Mein anderer Geheimtipp wären die Outer Banks. Das sind vorgelagerte Sandinseln an der Ostküste, also an der Atlantikküste im Bundesstaat North Carolina. Und ein bisschen weiter im Inland, das war für mich so ein Geheimtipp, ist das sogenannte Alligator River National Wildlife Refuge, also ein Naturschutzgebiet. Und dort kann man Schwarzbären sehen und ich habe da tatsächlich viele gesehen. Ich dachte erst, naja, es ist ein Wald, wird relativ schwierig und zwischendurch sind Wiesen, da werden sie wohl nicht sitzen. Aber doch, genau so war es. In einem Bach auf den Wiesen saßen diese Schwarzbären, die man beobachten konnte. Und ganz besonders fand ich eine Begegnung mit einem Rotwolf. Die sind nämlich fast ausgestorben und die einzig wild lebenden Rotwölfe auf der ganzen Welt, die leben dort, sind nicht mal mehr 50 in freier Wildbahn. Und ja, da haben wir einen zufällig ganz entfernt gesehen. Ich dachte erst, das kann jetzt nicht sein, dass wir hier so ein Glück haben, aber ich habe dann gegoogelt und die Fotos rangezoomt. Der hatte so einen GPS-Tracker um den Hals, also insofern bin ich relativ sicher, dass das einer dieser seltenen Rotwölfe war und ja, das fand ich einfach auch sehr beeindruckend und einzigartig.
Vom Mars zu den Bären und Rotwölfen in North Carolina. Vielen Dank, Sarah, für deine Eindrücke und Schilderungen direkt aus den Vereinigten Staaten. Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Jetzt komme ich nochmal zurück zu Kerstin hier bei mir im Studio. Kerstin, wie siehst du denn die zukünftige Rolle der Weltraumbehörde NASA? Wird da vielleicht das Geld mal ausgehen oder werden eher die kommerziellen Weltraumunternehmen, über die wir ja schon gesprochen haben, den Markt dominieren? Wie siehst du das?
Also die privaten Unternehmen können das, glaube ich, nicht alleine machen. Das ist viel zu teuer. Das können die gar nicht finanzieren. Alles, was die bauen, mit Blick auf zum Mond fliegen, bauen sie im Auftrag der NASA mit Geld von der NASA. Das sind also auch bei den privaten Unternehmen immer öffentliche Gelder. Und ich habe das schon so wahrgenommen, dass in Washington im Parlament, also im Kongress und im Senat, es durchaus einen Bipartisan Support gibt. Also beide Parteien unterstützen die NASA im Prinzip. Und natürlich hat das auch ein Effekt, ob man Erfolge hat oder nicht. Wenn jetzt Artemis 2 hat jetzt erfolgreich um den Mond rumgeflogen und so, ne? Also wenn man Erfolge zeigen kann, kriegt man sich ja leichter wieder Geld für den nächsten Schritt, als wenn Dinge gar nicht passen und funktionieren. Und bei der NASA, klar, da verzögern sich Sachen, aber die kommen ganz gut zu Potte. Jetzt müssen die Privatunternehmen noch hinterherkommen mit ihren Lunar Lander, damit man auf dem Mond auch tatsächlich landen kann. Ich glaube nicht, dass denen das Geld ausgeht. Und die NASA ist auch wahnsinnig gut darin, Marketing zu machen.
Inwiefern? Was machen die da?
Na, die haben zum Beispiel auch, sie werben natürlich auch um den Support der Öffentlichkeit. Ne? Und die haben jetzt zum Beispiel bei der Artemis 2 Mission, da konnte man sich im Internet so Bordkarten ausdrucken. Da konnte man seinen Namen eintippen und dann ist der Name mit um den Mond geflogen. Man selber konnte sich diese Bordkarte auch ausdrucken, konnte die auch an andere Leute verschenken. Und dann sind am Ende, hat die NASA gesagt, mehr als 5,6 Millionen Namen damit geflogen. Dann haben sie so ein Mondmaskottchen, das hat so ein Grundschüler, glaube ich, gezeichnet und entwickelt. Das haben sie als Stofftier dann mitgenommen. Das kann man jetzt kaufen. Also ne, so Versuch, auch in der jüngeren Generation eine Faszination zu erzeugen und damit eben auch eine Unterstützung langfristig zu sichern, um diese Faszination, die ich und du ja auch haben, bei ganz vielen noch so anzuheizen und aufrechtzuerhalten, damit eben nicht die Öffentlichkeit sich dagegen wendet und sagt, boah, warum das ganze Geld ins All? Können wir das nicht viel sinnvoller hier bei uns auf der Erde einsetzen?
Wollte ich gerade sagen. Es gibt ja durchaus auch viele Kritiker, die die Weltraumfahrt sehr kritisch sehen, unter anderem aus Umweltschutzgründen. Aber wir auf der anderen Seite sind natürlich fasziniert davon. Schon immer gewesen, die Menschheit, von diesen unendlichen Weiten des Weltalls. Es gibt ja auch unglaublich viele Science-Fiction-Filme zu diesem Thema. Zuletzt The Astronaut, habe ich gesehen, war wirklich faszinierend. Was meinst du denn? Was ist dein Gefühl? Warum will die Menschheit eigentlich schon immer das Universum erforschen, fremde Galaxien entdecken? Geht es da auch ein bisschen so um Außerirdische?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es geht um so eine Sehnsucht danach, Unbekanntes zu entdecken. Ich glaube, das ist in vielen Menschen drin. Und es ist ja auch auf einer technischen Ebene ganz faszinierend. Ne? Also was die Menschheit bauen kann und was uns als Menschheit gelingt, ist natürlich auch faszinierend. Und ich glaube, dass das einfach ganz viele mitfiebern lässt. Und dann, wie eben schon besprochen, die NASA ist gut darin, auch Geschichten zu erzählen und emotionale Geschichten zu erzählen und so. Und dann ist es ja auch noch quasi wie so eine Doku-Soap, die du dir anguckst, wie geht denn das jetzt weiter und wer ist zuerst auf dem Mond und so. Das hat so mehrere Ebenen, die faszinieren, glaube ich.
Auf jeden Fall. Gut, zum Schluss nochmal die Frage an dich. Frage ich jeden Gast hier in dieser Sommerpause im Podcast Amerika. Wir müssen reden. Würdest du eigentlich auch gern mal ins All fliegen oder hast du vielleicht einen besseren Ort, eine Urlaubsempfehlung, die du für einen Besuch empfehlen würdest?
Ich glaube, ich müsste nicht selbst ins All fliegen, aber ich könnte einen Urlaubstipp aussprechen, der auch mit Weltraum zu tun hat, nämlich diese Florida Space Coast. Die ist einfach wahnsinnig faszinierend. Es ist landschaftlich schön mit tollen Stränden, aber du hast eben auch das Kennedy Space Center. Das ist wirklich auch, also der Teil, der öffentlich ist, ne? Das ist wirklich faszinierend für Kinder, aber auch für Erwachsene. Das haben die wirklich gut aufbereitet. Da sind die Amerikaner ja toll drin, auch so Dinge erlebbar zu machen. Da sitzt du in so einem Raum und die wird simuliert, wie die Apollo-Rakete startet und alles wackelt in dem Raum und so, wirklich gut gemacht. Und dann gibt es da auch so kleine Orte wie zum Beispiel Titusville. Da haben sie so einen Space Walk of Fame. Das sind dann Handabdrücke von Neil Armstrong und anderen Astronauten und ein Space Museum. Und von da aus hat man auch einen ganz guten Blick, wenn dann am Kennedy Space Center eine Rakete startet. Und das passiert ja zum Beispiel mit der Falcon 9 relativ häufig, habe ich auch schon gesehen. Das ist schon special, wenn man da sitzt und dann steigt so eine Riesenrakete in den Himmel.
Also ab nach Florida. Vielen Dank, Kerstin. Ich bin wirklich gespannt, ob die Amerikaner in 2 Jahren auf dem Mond landen werden. Ich sehe es ehrlich
nicht.
Gesagt
Nein, nicht. Es ist so kompliziert und komplex, diese ganze Nummer. Das wird nicht in 2 Jahren passieren, auch wenn Donald Trump das wahrscheinlich hofft.
Aber falls es passiert, wird es wahrscheinlich ein gigantisches Medienevent. Gut, damit kommen wir zum Ende hier im Podcast Amerika, wir müssen reden. Nächste Woche sind Jiffer und Ingo wieder da und wir schauen dann wie gewohnt wieder mehr auf die aktuellen politischen Entwicklungen in den USA. Vielleicht haben wir Kerstin dann auch nochmal zu Gast. Ich bin Claudia Sarre. Dankeschön fürs Zuhören. Bis demnächst mal wieder. Und ganz zum Schluss habe ich hier noch einen Podcast-Tipp in AD Sounds.
Ist ja gar nicht so einfach, Hoffnung zu finden in dieser Zeit. Ich war an einem Ort, wo Menschen die noch haben. Glauben, dass alles schon irgendwie in die richtige Richtung läuft.
CO2 ist Leben, meine Damen und Herren. Und deswegen Freispruch für CO2.
An einem Wochenende, das einen neuen Hitzerekord brechen wird, bin ich auf eine Konferenz gegangen, die die Klimakrise nicht ganz so ernst nimmt.
Nee, es geht ja nicht. Heiß ist wissenschaftlich, aber zu heiß ist eine moralische Wertung. Und das ist genau der Punkt.
Gefunden habe ich dort das seltsame Gefühl von Triumph. Ich höre hier oft, wir haben es ja immer schon gesagt, am Ende kümmert sich eh keiner ums Klima. Und da haben sie einen Punkt.
Dabei waren sich Ende der 80er eigentlich alle schon einig. Die Erde wird heißer.
We're in the soup and it's steaming.
Also lasst uns was tun.
Der Treibhauseffekt, das ist ja keine Erfindung von irgendwelchen Wolkenkuckucksheimern, sondern das ist eine Realität.
Aber etwas dagegen tun, das würde das Geschäftsmodell einer der mächtigsten Industrien bedrohen. Also greift die zu einer wirkungsvollen Waffe. Dem Zweifel. Wir sind seiner Entstehung hinterhergereist. Von Konferenzsälen in Sachsen-Anhalt bis nach Washington D.C.
USA! I actually think it's evil, just plain evil.
They have an infinite amount of money and you just never know.
Wir erzählen die Geschichte einer Industrie, die Zweifel herstellt.
I think there's a saying in German: Lügen haben lange Beine.
Seit 50 Jahren in den USA, in Europa und auch in Deutschland.
Natürlich gibt es Klimawandel, aber es ist minimal.
Wer profitiert von dieser Industrie? Wer hält sie am Laufen? Und warum ist sie so verdammt erfolgreich?
Das sollte nicht im Podcast landen.
Das ist Reich, das Geschäft mit dem Zweifel. Ein neuer Doku-Podcast. Ab 13.08. in ARD Sounds und überall sonst, wo ihr Podcasts hört.
Wird es jetzt eigentlich heißer oder nicht?
Sind Sie Meteorologe oder ich?